Willkommen zu einer neuen Folge des Gameplan Podcast. Chris, wie geht es dir an diesem wunderschönen heißen Tag?
Mir ist sehr heiß. Ey, wir müssen mal wieder über das Wetter in Bremen reden, damit Philipp mit den Augen rollt. Liebe Grüße,
Ja.
Philipp.
Es ist so heiß,
Mir
ich muss
geht's gut.
erstmal einen Schluck aus meiner neuen Trinkflasche nehmen.
Oh, ihr seht's jetzt nicht. Doch auf YouTube schon. Marc nimmt gerade einen Schluck aus seiner Ketchup-Flasche.
Sie schmeckt leider auch ein bisschen noch nach Ketchup tatsächlich.
Vor allem das Witzige ist, du hast mir das gestern als Snap geschickt und Merle hat ja den Podcast nicht gehört. Die stand neben mir und war so verwirrt, weil du auch noch so nachdenklich vorm Fenster standest, rausgeguckt hast und dann einen Schluck aus deiner Ketchup-Flasche nimmst.
Aber es hat keiner reagiert. Ich dachte schon, die Leute hätten Fragen gar nicht mehr, warum ich gerade aus einer Ketchupflasche trinke oder Ketchup
Marc, du
trinke.
machst so verrückte Sachen. Also irgendwie hinterfragt man das wirklich nicht mehr. Das ist immer so ein. Hatte Lisa das nicht auch mal so? Du hast irgendwas gemacht und es war so ein. Na
Ach
klar.
ja, die Jungs mal wieder.
Okay.
Ja, mittlerweile ist das schon Standard, aber Ketchup zu trinken. Ich bin mal gespannt, wie die Leute im Gym reagieren. Ich nehme die Flasche heute mal mit. Mal
Ja?
sehen, ob ich ein paar komische Blicke ernte, wenn ich da aus meiner Ketchup-Flasche zwischen den Sätzen trinke. Bin gespannt.
Geil.
Ich werde berichten.
Gut, du hast ein
Okay.
Mini-Thema,
Ja, ich habe
bevor
noch
wir
eine.
in.
Genau. Ja, ich bin gestern über was drüber gestolpert.
Oho, oho.
Ich habe ein Video angeschaut von Niklas Steenpfad. Und
Hey.
da hat er erzählt, und das hat mich so ein bisschen, ja, gerade ein Thema getroffen, worüber ich nachgedacht habe, nämlich das Thema To-Do-Listen. Wir haben ja alle To-Do-Listen, normalerweise so als Unternehmer. Und ich finde, da stehen immer so viele Sachen drauf, dass es mich teilweise schon paralysiert. Also man hat so viele Sachen, dass es eigentlich so ist, dass man, manche haben das ja auch in Prio 1, 2, 3, wichtig, dringend, Eisenhower Matrix und so weiter, dass man gefühlt diese Liste ja nie leer bekommt. Und selbst wenn sie leer wäre, würde man was Neues draufschreiben können, weil es gibt immer was zu tun. Und er meinte halt, so To-Do-Listen sind meistens eher stressauslösend und paralysierend. Er hat es so gemacht, und das fand ich einen sehr spannenden Ansatz, den ich gerne mal testen will, beziehungsweise mal kurz mit dir diskutieren möchte. Anstatt To-Do-Listen zu haben, hat er einfach nur eine What's-Done-Liste und vielleicht noch eine Nicht-Vergessen-Liste, also so eine Follow-Up-Liste oder so. Also es gibt ja Sachen, die muss man vielleicht erst in 2 Monaten machen, daran denken, dass man es nicht vergisst. Aber so die To-Do-Listen, bei mir ist es oft so, ich habe da so viele Sachen drauf, dass mich das eher stresst. Und im Endeffekt ist ja schon auch so, eigentlich weiß man immer, was man genau jetzt heute zum Beispiel als Hebel machen müsste. So diesen Dominostein, der alles andere zum Umfallen bringt. Und oft, glaube ich, auch bei Kreativarbeit ist ja so, was wir ja gerne versuchen zu machen, dass man es dann machen sollte, wenn einen die Muse küsst und nicht das einfach auf den To-Do-Liste zu schreiben und dann 2 Wochen später weiß man gar nicht mehr, was man eigentlich dabei gedacht hat. Und das will ich mal testen. Glaubst du, das funktioniert? Oder hältst du das für Quatsch?
Boah, ich muss jetzt aufpassen, dass diese Aussage nicht falsch klingt. Ich habe nichts auf der To-Do-Liste. Ich habe auch keine.
Aber dann lebst du ja vielleicht das Prinzip. Dann bist du vielleicht nicht wie ich, der jede Kleinigkeit, die ihm irgendwie einfällt, auf die Liste schreibt und versucht einzuordnen.
Also eine Sache würde ich unterschreiben, das ist Sachen, die ich nicht vergessen darf oder sollte. Keine Ahnung, das war jetzt zum Beispiel hier mit Philipp, dass wir noch was, dass wir einen Gesellschaftsbeschluss notariell beglaubigen mussten, beziehungsweise eine Handelsregistereintragung. Und das war halt eine Aufgabe bei mir, die ich auch nicht delegieren kann. Und das war aber so ein Ding, also ich habe direkt irgendwie den Termin gehabt mit dem Notar. Als das ankam, habe ich das bei mir auf den Tisch gelegt, weil ich muss das diese Woche noch per Post ans Notariat nach Berlin schicken, weil die das Original brauchen. Das hatte ich schon irgendwie mir aufgeschrieben, beziehungsweise eher, ich habe es mir in den Weg gelegt. Da, wo ich, wenn ich im Homeoffice arbeite, wo mein Laptop steht, da lag dann dieses Ding, sodass ich es gar nicht vergessen kann. Also ich habe es mir in den Weg gelegt. Aber das war zum Beispiel so die einzige Sache diese Woche, die ich nicht vergessen darf.
Aber hast du was, was du zum Beispiel in 2 Monaten machen musst und du willst das nicht vergessen und schreibst es da drauf? Oder
Nö.
kommt das dann automatisch irgendwie?
Verstehe ich nicht.
Ja, irgendwie, also manchmal habe ich so Sachen, wo ich dran denke, so, vielleicht will ich das in 2 Monaten kündigen oder da muss ich mich noch drum kümmern, dass mein Leasingvertrag ausläuft und ich ein neues Auto brauche oder so. Also das kommt
Ja,
zwar auch
okay.
automatisch, aber manchmal gibt es ja auch so Deadlines, die man schon irgendwie einhalten sollte.
Tatsächlich benutze ich meinen Kalender als To-Do-Liste. Also wirklich an manchen Tagen habe ich, steht da von 9 bis 10 Briefvorbereitungen verschicken ans Notariat. Dann steht da 10 bis 11, keine Ahnung, LinkedIn-Post machen.
Mhm.
Dann steht da 11 bis 12 irgendwie mit Niki Projekte noch mal kurz abstimmen.
Wann schreibst du das da rein?
In dem Moment, wenn es mir einfällt und nur am Tag vorher für den nächsten Tag.
Okay, spannend.
Weil ich auch, ich habe nicht die Routine in meine To-Do-Liste reinzugucken. Also ich habe zwar so eine globale Notiz, wo wir, glaube ich, sogar zusammen drin arbeiten. Weiß ich gar nicht, ob ich eine zweite habe. Aber ich habe buchstäblich eine einzige Notiz bei Apple Notizen, wo wir, glaube ich, zusammen drin arbeiten. Und da schreibe ich manchmal Sachen rein. Aber da merke ich, dass es nichts bringt, weil ich dann kein zweites Mal reingucke. Also es bringt nichts, eine To-Do-Liste zu haben, wo man nicht reinguckt.
Ich habe über 6000 Apple Notizen, sehe ich gerade.
Sehr gut. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so ganz genau passt, aber ich habe so ein bisschen manchmal bei Projekten, Aufgaben, verwende ich so ein bisschen dieses Prinzip, wenn es nach 3 Tagen immer noch wichtig ist, dann mache ich das Projekt erst. Beziehungsweise so ein bisschen, also blödes Beispiel, das gibt es ja bei Sachen, bei Konsumgütern, die man kaufen möchte. So, ich stand letzte Woche im Schaufenster, fand ein paar New Balance Schuhe cool und dachte mir, finde ich geil, ich überlege, ob ich mir die kaufe. Und habe aber dann bewusst mal gesagt, weil ich in dem Moment keine Zeit hatte, wenn ich die nächste Woche immer noch cool finde und der Meinung bin, ich brauche neue Schuhe, dann kaufe ich sie mir. So, und gleichzeitig habe ich aber manchmal auch bei Business-Projekten, kriege ich eine Idee und wenn ich nach 3 Tagen immer noch der Meinung bin, das ist ultra wichtig, lass das auf jeden Fall angehen, dann mache ich es auch. Aber manchmal habe ich eine Idee, die jeden Tag irrelevanter wird, wo ich mir manchmal denke, Gott sei Dank habe ich die gar nicht erst angefangen.
Mhm. Aber hätte man vielleicht auch direkt in der Umsetzung gemerkt. Also die Magie liegt ja oft in der Umsetzung und nicht in der Planung unbedingt. Weil oft plant man Dinge und merkt dann beim Anfang vom Umsetzen, okay, das war eigentlich Quatsch. Aber das machst du ja intuitiv dann schon fast richtig, dass du sagst, okay, ich habe eigentlich keine To-Do-Liste im traditionellen Sinn, sondern ich mache das, was ich gerade für richtig halte, was wichtig ist und wichtig dringend.
Ich glaube, es wird aber auch leichter. Ich versuche mich wirklich, und das versuchen wir auch bei Hackers mittlerweile, also ich versuche, alle Projekte und Details aufs absolut Minimalste zu reduzieren. Zum Beispiel jetzt aktuell bei Hackers, zum Beispiel bei uns beiden jetzt, großer Fokus ist gerade auf dem Podcast, den wir machen. Und ich komme dann zum Beispiel morgens ins Büro und denke, okay, Podcast. Gibt es gerade irgendwas beim Podcast als Projekt, was ihn besser macht? Wir können mehr Folgen machen, die Qualität wird besser, wir haben coolere Ideen für die Folgen. Da denke ich dann drüber nach. So. Dann, wenn mir vielleicht nichts einfällt in dem Moment, dann ist das halt so. Dann überlege ich kurz, weil ich halt mit Niklas einfach sehr viel zusammenarbeite, weil unsere Themen sich überlappen. Okay, an welchen Projekten arbeitet Niklas nochmal? Ach ja, wir haben ja über die 3 Projekte geredet. Dann frage ich mich kurz, sind das denn die wichtigsten oder gibt es irgendwas anderes, was sogar noch wichtiger ist? Okay, nö, passt. Also ich versuche manchmal schon ein bisschen absichtlich unstrukturiert in den Arbeitstag reinzugehen. Aber es gibt Tage natürlich, wenn ich weiß, irgendwie es steht was ultra Wichtiges an, das muss erledigt werden, dann schreibe ich mir das auf und dann mache ich das fertig. Also es ist nicht so, dass ich es immer machen würde. Aber ich versuche einfach, nicht zu viele Sachen anzufangen, zu viele shiny Objects, sondern wirklich dieses, okay, wenn da, ich schreibe mir 10 Sachen auf den Zettel und dann sortiere ich die und die 8 bis, also Platz 3 bis 10 streiche ich durch und mache nur 1 bis 2. Also, aber ich mache es doch sehr viel im Kopf, weil ich denke mir immer, wenn ich es nicht im Kopf, also wenn ich eine To-Do-Liste brauche, habe ich zu viele Sachen, an denen ich arbeite.
Ja, das ist, glaube ich, so ein großes Mantra bei uns beiden, gerade so dieses less details, aber die Details perfekt zu machen. Und wie vorher gesagt, im Endeffekt, ich glaube, jeder weiß gerade, was für sein Business oder sein Leben der wichtigste Punkt ist oder die wichtigsten Punkte. Die musst du wahrscheinlich nicht auf eine To-Do-Liste schreiben, die hast du automatisch im Kopf. Und wenn man es dann direkt umsetzt oder versucht umzusetzen, ist das sogar wahrscheinlich der größte Stresskiller überhaupt, Sachen nicht aufzuschieben, sondern einfach zu machen.
Ja, und ich will auch so ein bisschen, also ich weiß noch nicht genau, wie das passieren wird, aber jetzt zum Thema Content. Ich will, also ich habe unendlich viele Ideen. Für Hackers, für 1600, für mein Privatleben, für Reisen. Also gefühlt, ich habe ja schon oft gesagt, mein Leben ist zu kurz, um alles umzusetzen, was ich vorhabe. Deswegen wird mir auch nie langweilig. Oder ich freue mich immer aufs Nächste, auf was Neues lernen, Neues machen, neue Ideen. Und dadurch, dass ich merke, dass ich eh nicht alle Ideen umgesetzt kriege, überlege ich, wie ich meine Ideen einfach anderen gebe. So nach dem Motto, ey, wenn du die Zeit dafür hast oder es dir hilft, viel Spaß mit der Idee. Und ich helfe dir gerne bei der Umsetzung und ich gucke auch gerne dabei zu, wie du es umsetzt, weil ich auch neugierig bin, ob es klappt, aber ich werde es nicht schaffen. Also, dass ich ein bisschen die Ideen habe, auch einfach anderen gebe. So, ich habe erst gestern zufällig eine Nische bei Amazon entdeckt, wo ich mir denke, okay, so vom Bauchgefühl her, könnte klappen, ich check mal die Zahlen. Und habe ich auch schon überlegt, wie mache ich das jetzt? Also schicke ich das jetzt einfach in die WhatsApp-Gruppe rein, so ey, guckt euch mal die Nische an, vielleicht hat ja jemand Bock da drin, was zu launchen. Aber stürzen sich dann alle wie die Haie drauf. Aber so, du weißt, wie ich es meine, oder? Mhm. So, ich habe ja überhaupt nicht mehr den Anspruch, alles selber zu machen. Weil ich glaube, das macht mich gefühlt eher unglücklich, immer wieder neue Sachen zu starten. Weil es macht einfach so viel mehr Spaß, Sachen länger aufzubauen und mal wirklich von diesen langfristigen Vorteilen zu profitieren. Weil wenn du immer neue Sachen startest, dann kommst du nie in diesen Genuss, mal einen Branding-Effekt zu merken. Und das ist, finde ich, so geil. Deswegen, ja.
Ja, finde ich gut. Also das ist dann ja in dem Sinne schon fast bei dir Standard, würde ich sagen. Gut, die Dann-Liste, das ist eher so ein Ding, dass man sich versucht, nochmal selbst zu belohnen und zu zeigen, okay, ich habe heute was gemacht, anstatt sich zu stressen und man hat Sachen nicht gemacht. Eigentlich umgekehrte Psychologie. Aber ja.
Wobei, das brauche ich irgendwie gar nicht. Also ich meine, wir sind ja beide gerade wieder in unserem geliebten Naval Ravi Kant Rabbit Hole. Und für mich ist halt auch, also irgendwie diese Zufriedenheit ist für mich einfach Peace of Mind. Wenn ich weiß, es gibt nichts, worüber ich mich stressen muss, dann habe ich so einen geilen Ruhezustand, in dem ich mega kreativ werden kann und ich habe das Gefühl, okay, ich kann mir jetzt ein weißes Blatt Papier nehmen und eine neue kreative Idee ausdenken, ohne dass ich im Hinterkopf Stressfaktoren habe. Aber es ist auch allgemein, versuche ich einfach, also, wenn es Themen gibt, die ich nicht vergessen darf, schreibe ich sie mir natürlich auf, weil ich darf sie nicht vergessen. Vor allen Dingen, wenn auch Abhängigkeiten zu anderen Personen bestehen. Also wenn ich an etwas nicht denke und jemand anders hat einen Nachteil, dann schreibe ich mir das in jedem Fall auf, weil da ist so die Grenze, wo ich sage, okay, das darf nicht passieren, sobald jemand anders irgendwie einen Nachteil hat. Aber für mich persönlich stelle ich mir immer wieder die Frage, wenn ich irgendwas mache, entsteht überhaupt die Chance, dass da noch irgendwie Bürokratiesachen für mich entstehen? Also hat dieses Projekt die Chance, ein Stressfaktor für mich zu werden. Mhm. Und dann hinterfrage ich es zweimal, ob ich das überhaupt machen will.
Ja, welche Hidden Costs oder welche mentalen Belegplätze nimmt das Projekt ein?
Genau, also ich habe jetzt nicht mal irgendwie direkt ein Beispiel, aber ich will keine Sachen, ja, so wie du sagst, Hidden Costs, ich will keine Sachen starten, die vielleicht meinen administrativen, bürokratischen, mentalen Stress erhöhen. Außer wenn es nur eine Sache ist. Also, wenn man andauernd in diese Helikopterperspektive gehen muss, um überhaupt noch alles überblicken zu können. Ich meine, es ist ja so, du bist gestresst, wenn du die Kontrolle verlierst. So. Und wenn du die Kontrolle verlierst, dann musst du irgendwie in die Helikopterperspektive gehen, um alles wieder im Blick zu haben. Aber wie hoch muss der Helikopter fliegen, damit du alles sehen kannst? Musst du irgendwann sogar die Stratosphäre verlassen oder die Galaxie, damit du alle deine Planeten überhaupt noch sehen kannst? So, und jetzt dreh's aber mal um. Was ist denn, wenn dein, ja, nicht Leben, aber von mir aus Leben, wenn dein Leben sich in so einem kleinen Zirkel bewegt, dass du für die Helikopterperspektive gar nicht hochfliegen musst? Verstehst du, wie ich es meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Wenn du, egal wo, egal in welcher Situation, wenn du immer alles im Blick hast und nicht hochfliegen musst für Strategie und wieder runterfliegen musst für Operative, beziehungsweise wenn du dich vielleicht nur hinsetzen und hinstellen musst, metaphorisch gesprochen, dann hast du einfach viel weniger Stress. Deswegen ist auch genauso, keine Ahnung, Thema Investieren bei mir. Ich habe keinen Bock, NFT, Krypto, ETF, Einzelaktien, Immobilien, Unternehmensbeteiligung, Whiskys, Rohstoffe, keine Ahnung, mehr fällt mir nicht ein. Ich mag das Thema Investieren sowieso überhaupt nicht. Gar keinen Bock zu. Das ist mir zu viel, das stresst mich. Da muss ich 100 Sachen, Porsche, Rolex, Uhren, weißt du, nee. Das sind so viele Sachen, die man pflegen muss. Mentale
Speicher.
Genau. Und das ist eine rein persönliche Sache. Zum Beispiel bei Philipp finde ich es geil, der hat diese übergeile Excel-Tapete, wo er alle seine Vermögenswerte hat und auch richtig gut trackt. So, und das macht ja auch finanziell Sinn. Damit ist er finanziell erfolgreich. Ich weiß aber nicht, ob ich das könnte oder ob mich das die ganze Zeit stressen würde. So, die Frage ist mir dieser finanzielle Mehrwert, diesen Stress wert? Also es ist irgendwie jetzt wieder eine sehr philosophische Frage, aber
weiß kommt nicht, auch dann, natürlich auf deine Interessen drauf an. Im Endeffekt, für den einen kann das eine Leidenschaft sein und der ultimative Spaß, sich in diesem Bereich auszutoben. Für dich wäre es halt eher ein notwendiges Übel, um Asset-Klassen zu maximieren. Aber du hast ja keinen Spaß dran, die Sachen zu machen. Für andere ist vielleicht, boah, geil, ich beschäftige mich sowieso den ganzen Tag mit Uhren und Porsche und dies, das. Dann ist das ja geil, das zu kombinieren.
Und im Endeffekt, ich meine, ich habe keinen Exit gemacht wie Philipp. Dementsprechend musste ich ja nicht
aber selbst dann, ja, ist ja die Frage, interessiert dich das oder nicht? Oder musst du es machen oder glaubst du musst es machen?
Also sag ich mal so, würde ich einen Exit machen? Ich meine, meine Vermögenswerte sind im Endeffekt die Unternehmensbeteiligung und natürlich das Geld, was man dadurch verdient. Aber jetzt nicht eine große Einmalsumme wie bei einem Exit. Ich frage mich wirklich, ich habe keine Ahnung, was ich machen würde. Würde ich einen Exit machen? So, also was würde ich mit 1 Million Euro, die man in einem bekommt, was würde ich damit machen? Kann ich dir nicht sagen. Aber es wäre schon, dass halt dann kommt diese Verpflichtung, du solltest aber irgendwas machen. Was würdest, wenn du jetzt einen Exit machst?
Ja, das ist wieder psychologisch, die Angst zu verlieren ist größer als der Drang, etwas zu gewinnen. Aber ich glaube, du persönlich zum Beispiel würdest es einfach in einen ETF stecken, fertig. Peace of mind, fertig.
Das würde ich auf jeden Fall, was ich auf gar keinen Fall machen würde, wäre Einzelaktien. Weiß ich nicht, möchte ich einfach nicht. Bin ich nicht gut drin, also weil ich mich dafür nicht interessiere und B, interessiere ich mich nicht dafür, deswegen werde ich auch nicht gut werden. Spaß habe ich auch nicht dabei. Das wäre ein Projekt, was zum Scheitern verurteilen ist, glaube ich. ETF wäre Peace of Mind. Ja, Bitcoin kann man sich jetzt streiten, ob das ein Wertspeicher ist, der für immer hält oder ob irgendwann mal die Politik dazwischen kommt. Kann ich dir echt nicht sagen, was passieren würde. Ich glaube sogar, das wird mich eine Zeit lang echt paralysieren und das wird eine lange Zeit auf dem Konto rumliegen. Ja, ich weiß, Inflation frisst das auf, aber dann ist halt mal ein Jahr Inflation. Bisschen was wird dann schon noch da sein. Was würdest du machen?
Ich glaube, man macht Dinge so im Großen, wie man sie auch im Kleinen macht. Also ich habe schon immer irgendwie Einzelaktien gemacht. Ich habe schon immer irgendwie so ein paar Spielereien gemacht und das würde ich genauso weitermachen.
Aber weil du Spaß dran hast. Du interessierst
dich. Genau, weil ich Spaß dran habe. Ich schaue mir gerne mal eine Einzelaktie an. Ich schaue mir gerne Kryptos an. Ich bin gern so in Rabbit Holes drin und lebe mich da ein bisschen aus, weil es mir Spaß macht. Egal, ob ich da jetzt super viel Geld verdiene oder nicht, es macht halt Spaß. Und ich glaube, wie man es im Kleinen macht, macht man es auch im Großen. Deswegen, ich würde behaupten, du würdest genau die gleiche Strategie einfach weiterfahren.
Boah, keine Ahnung, Alter. Ich weiß es wirklich nicht. Und vor allen Dingen, dadurch, dass ich ja aktuell auch keinen Exit in Aussicht habe, weil 1600 ja wirklich noch ein Baby ist, so ein Neugeborenes, ein Säugling quasi, habe ich auch irgendwie gar kein Interesse, mich da aktuell mit zu beschäftigen.
Vielleicht ist der Exit auch nicht unbedingt das Beste. Also das erzeugt viel Druck. Das haben wir oft gesehen bei vielen, die FBA-Business verkauft haben, dass die so ein bisschen mehr lost waren als davor. Ja.
Ich kann es aber auch verstehen, mal so ein paar, wie heißt das, Chips vom Tisch zu nehmen. Ja, aber natürlich. Ich weiß nicht, ob alle Chips vom Tisch. Aber gleichzeitig wäre ich auch jemand, ich hätte gar keinen Bock, dass mir von der Seite jemand reinquasselt. Also so nach dem Motto, wenn man so einen krassen Investor mit reinnimmt, der plötzlich der Meinung ist, ich weiß es besser. Außer man holt sich
wegen den Chips vom Tisch, okay. Ja,
ja, so ein Teil runternehmen, vielleicht bei Snox oder so. Ja. Wie sind wir hier gerade bei dem Thema gelandet? Ich glaube,
wir sind
Peace of Mind. Ja. Nee, To-Do-Liste.
Ja, genau, To-Do-Liste und dann Peace of Mind und dann Money.
Okay, aber gut, ich habe ja kurz erklärt, wie ich das jetzt mache. Jetzt du nochmal eben. Du hast immer tausende Sachen auf der To-Do-Liste. Oder wie sieht denn das bei dir aus?
Ich habe über die Jahre sehr viele Varianten auch von To-Do-Listen gehabt und Systemen. Und ich bin schon jemand, der gerne auch To-Do-Listen pflegt und strukturiert. Weil ich gerne einen Überblick behalte, das ist auch so ein Teil von mir, wo ich denke, dass es mir Peace of Mind gibt, den Überblick zu behalten über alles. Und wenn ich es runtergeschrieben habe, dann habe ich es ein bisschen aus dem Kopf und habe die Klarheit irgendwie, dass ich es nicht vergesse und dass ich weiß, was ich tun muss. Auf der anderen Seite, das war eben so interessant für mich, es stresst mich auch schon zu sehen, dass die To-Do-Liste so groß ist und da so viele Ideen draufstehen. Das ist ja wie so ein großes Ideenboard auch teilweise. Einfach mal zu testen, vielleicht die App zu löschen. Du musst ja nicht die Inhalte löschen, also den Account kannst du ja behalten, aber mal die App zu löschen, zum Beispiel Asana. Und dann einfach mal eine Zeit lang nur das zu arbeiten, was du heute glaubst, wichtig ist. Das wäre mal für mich was Neues auf jeden Fall.
Also, aber das wäre ja, glaube ich, so ein bisschen das, wie ich es mache, ne? Schon Sachen, die man nicht vergessen darf, aber sonst.
Ich glaube schon, ja. Ja,
jeden
ich glaube,
Tag,
du machst das schon so tatsächlich, wie ich es mir vorgestellt habe.
Nutzt du Asana oder nutzt du irgendwie Apple Notizen?
Beides.
Oh.
Notizen ist eher so mein Spiel wie so eine Sahne als meine Struktur.
Nochmal.
Notizen ist meine Spielwiese und Asana ist meine Struktur. Also in Notizen schreibe ich alles rein, was mir in den Kopf kommt. Das ist so ein Braindump. Deswegen habe ich auch 6000 Stück. Und Asana ist für mich dann wirklich so Boards und Struktur und Projekte
Schreibst
und
du manchmal auf
Dateien.
ein weißes Blatt Papier? Ich liebe das. Ich renne andauernd zum Drucker, nehme ein weißes Blatt Papier vor mich und schreibe mit dem Kuli los.
Ich habe sehr lange Notizbücher gehabt, wo ich jeden Tag einfach eine Seite irgendwie genommen habe. Aber auch schon länger nicht mehr. Vielleicht
Kann
mache ich
ich,
das
weißt du?
wieder, jetzt, wenn ich wirklich keine digitale Liste mehr habe. Einfach ein Notizbuch, heute neue Seite. Was mache ich heute? Mal gucken. Schreibe ich drauf.
Okay, ja. Weißt du, was mich am Notizbuch stört? Ich will, also so mein innerer Autist, Notizbuch muss für mich irgendwie perfekt aussehen. Da darf nicht so viel rumgekritzelt werden oder Seiten rausgerissen. Und so ein weißes Blatt Papier, manchmal, ich fange an, schreibe und mal und zeichne und mach Pfeile und alles und denke mir so, oha, jetzt ist alles klar, aber wenn ich dir das Foto schicke, denkst du mir, Junge, hat der einen Wutanfall gehabt?
Aber das ist ja
Und
so,
dann nimm.
eine, so ein kreatives Element irgendwie, oder? Also Sam Altman zum Beispiel von OpenAI, der meinte, sein größter Gamechanger überhaupt für die Arbeit war, einfach alles zu löschen und nur noch Notizbücher zu pflegen. Und der verbraucht, glaube ich, 10 pro Woche oder so. Der verwendet die, der nimmt Seiten, reißt die raus, schreibt irgendwie wild was drauf rum. Also es ist so seine Gedanken zu Papierwelt irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, ich nehme mir dann manchmal ein zweites Blatt Papier und versuche das, was ich auf dem ersten als Ergebnis habe, auf dem zweiten einmal übersichtlich hinzupacken. Vielleicht muss ich auch mal, also ich weiß noch, so Notizbücher habe ich gefühlt immer neu angefangen. Ich habe so eins, das sieht so übelst schön aus. Das ist so ein blaues mit goldenen Schriften. Das sieht gefühlt aus wie so eine Bibel aus dem Weltall. Voll geil. Von, ich glaube, die heißen Paperworks oder Paper Art. Gibt es so
Kenne
in
ich ja.
Schreibwarenleihen. So, und da stehe ich übelst drauf. Ich finde die so hübsch. Ich liebe die. Und dadurch, dass sie so mega hochwertig von außen aussehen, habe ich so diesen inneren autistischen Drang, dass sie von innen genauso gepflegt sind. Ich würde am liebsten mit einem Füller reinschreiben.
Gibt es doch diese ultrateuren Füller, wie heißen die nochmal? Habe ich schon wieder
Boah,
vergessen.
Mont Blanc
Die,
oder so?
ja,
Nee.
genau, die haben manche Seller ihren Herstellern geschickt zu Chinese New Year.
Ja?
Das kam gut an, ja. Weißt du,
Auf
was
jeden
an
Fall.
Notizbüchern geil ist? Wenn man, sorry, letzter Satz noch, wenn man für jedes Jahr zum Beispiel ein Notizbuch hat oder für bestimmte Zeitabschnitte. Ich habe
Ja.
irgendwo, habe ich so eine Kiste mit alten Notizbüchern und wenn man halt Druckerpapier nimmt, dann landet es halt im Müll. Aber so ein Notizbuch von 2017, da mal reinzuschauen, was hast du zu der Zeit gearbeitet? Wie hast du gedacht? Was hast du da
Ja.
reingeschrieben? Das ist schon sehr spannend, finde ich.
Boah, das würde ich so gern auch mal machen. Aber da muss ich mal irgendwie gucken, in dieses Notizbuch, was schreibt man da rein? Also nutzt du das so ein bisschen zum Journaling? Nutzt du das für kreative Ideen? Weil bei kreativen Ideen mache ich Pfeile, kritzel in alle Richtungen. Und dann habe ich irgendwie das Bedürfnis, wenn in diesem Buch eine Seite ist, die so komplett vollgekritzelt ist in alle Richtungen, dass ich irgendwie die Seite rausreißen will. Oder ich versuche mal, oh, das Wort Challenge kommt gerade wieder in mir hoch. Dieses Jahr werde ich es,
Oh,
glaube ich, nicht
Junge.
machen, aber ich kann es ja mal ein bisschen schon mal üben. Aber vielleicht fürs Jahr zwei, was haben wir, 25, 26, mal einfach wirklich nur noch mit Papier zu arbeiten oder nicht nur noch. Und dann halt einfach mal so Scheiß drauf. Ich kritzel da rein, reiß raus, mach die nächste Seite. Und dann sieht man ja auch, stell dir mal vor, mein Notizbuch hat am Ende nur noch 30 Seiten drin, weil ich 300 rausgerissen habe. Keine
Whatever
Ahnung,
works
das.
for you. Also,
Ja.
ja.
Und dann halt, wenn es voll ist, kaufe ich das nächste. Und dann nummeriere ich das halt. Okay, das ist, dieses Notizbuch ist 26.1. Weil ich schreibe sehr gerne auf Papier. Aber die Zettel gehen halt irgendwie immer verloren. Aber ist auch die Frage, glaubst du wirklich, du guckst da irgendwann noch mal rein? Also wenn du jedes Jahr 25 Notizbücher durchbügelst, die musst du ja auch dein ganzes Leben mitnehmen.
Ja,
Und
du wirst
ich
es nicht
maße
alle
mir
jedes Jahr
jetzt nicht.
durchlesen. Aber ich habe schon
Und
mal
ich.
für meinen alten, so 2016, 17, da habe ich schon gerne mal drin gestöbert, als ich sie gefunden habe.
Ja,
Ist auch ein
ey.
Stück Nostalgie.
Marc, bitte, bitte bring mal eins mit. Ich
Okay,
will
dann
das
mache
mal.
ich nächste
Und dann
Folge
musst
noch
du im
was.
Podcast vorlesen. Ich suche auch eins.
Okay,
Ey,
machen wir.
ich weiß noch, früher hatte ich diese Challenge mit einem Kumpel, mit Jan Dudek. Jeden Tag abends vorm Schlafengehen haben wir drei Dinge aufgeschrieben, die wir fürs Business gemacht haben. Da waren wir noch nicht selbstständig, da waren wir noch bei Conti. Und da habe ich mir einen Scheiß aus den Finger gezogen, 10 Seiten gelesen, drüber nachgedacht, wie man Folgendes machen kann. Aber ich weiß nicht, es war irgendwie.
Also keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall ein Notizbuch aus den Entstehungszeiten von MC Hackers. Das wäre mal interessant vielleicht.
Oh, ich befürchte echt, dass so viele Sachen bei mir schon im Müll oder im Papiermüll gelandet sind oder sogar in meinem Kamin. Jetzt journalst du aktuell? Hast du noch dieses, oh, du hast doch dieses Buch,
Online
was man...
Online a Day, meinst ja? du? Dieses Jahr nicht mehr, nee. Ich muss sagen, Kind ist ein bisschen dazwischen gekommen durch die Routine. Aber bis letztes Jahr, also bis Ende letztes Jahr, habe ich es, glaube ich, boah, 3 Jahre lang gemacht oder so. Ja.
Und?
Also für alle, die es nicht kennen, das ist ein Buch, da schreibst du jeden Tag praktisch, dass du wirklich nur ein ganz kleines Feld rein, was du, kannst du selbst aussuchen, was du heute gemacht hast, was du gelernt hast, was gut war, was vielleicht auch schlecht war, also vielleicht einfach so ein Tagesding. Und das Coole aber in einem Buch ist, dass du 5 Blöcke untereinander hast. Das heißt, du kannst das 5 Jahre lang machen und du siehst praktisch immer, wenn du ein Jahr drauf an dem gleichen Tag wieder bist, was du letztes Jahr genau an diesem Tag gedacht und gemacht hast. Und das war sehr cool, das mal für 3 Jahre Retro-Perspektiv zu sehen. Dauert natürlich eine Weile, bis man das alles...
Hast du das immer morgens oder abends irgendwie am Bett gemacht?
Ich hatte meine Morgenroutine, dass ich jeden Morgen aufgestanden bin, Stretching und dann mit einem Kaffee dieses Buch ausgefüllt habe und eine Seite von einem Daily Stoic Buch gelesen habe. Und das war so meine Standardroutine. Ich weiß aber auch nicht, also man muss ja nicht alle Routinen für dein ganzes Leben lang durchziehen. Also für mich, die 3 Jahre, die ich das gemacht habe, waren mega wertvoll, das zu machen. Aber irgendwann hast du den Nutzen so ein bisschen rausgezogen für dich. Also es bringt irgendwann nichts mehr, noch weiter zu pushen. Also ich kannte gefühlt jede Seite von diesem Buch sowieso auswendig von Daily Stoic. Also ich kannte jede Geschichte, ich kannte jede Lehre davon und dann ist ein cooler Reminder, aber ich brauche es jetzt gerade einfach auch nicht mehr.
Gut, aber im Endeffekt ist es ja, glaube ich, auch dieses, wenn du jeden Tag es liest, dann erinnert es dich daran. Du kennst es, aber es erinnert dich.
Ja.
Ich habe das Buch auch zu Hause. Ich habe auch, glaube ich, das Buch Marcus Aurelius Meditations, aber irgendeine Form davon, wo ich angefangen habe zu lesen und mir dachte, Junge, was labert der?
Das ist harter Tobak, ja.
Ja, und es gibt aber, glaube ich, auch... Gibt es nicht auch eine Version, die so ein bisschen für Dummies ist, dass man das auch versteht? Weil ich
das
muss
ist
halt
Daily
sagen,
Stoic.
Ja?
Mhm. Das ist ja von verschiedenen Philosophen. Seneca, Marcus Aurelius.
Ja, davon habe ich auch alle Bücher da. Das sind so rote Lederbücher, die sehen auch übelst hübsch aus. Habe ich immer mal reingelesen und ging mir voll auf den Keks. Ich weiß
Daily
nicht.
Daily Stoic ist auf heute auch bezogen. Also das sind leicht verdauliche, einfach zu verstehende Übersetzungen von den alten Philosophen. Das ist wirklich, das ist mit das beste Buch, was ich schon so oft empfohlen habe. Also,
Daily Stoic.
Hammer. Bestes Buch.
Okay, kacke. Soll ich das jetzt mitnehmen, die nächsten 2 Wochen?
Mach mal. Würde mich interessieren, was du sagst. Ja.
Boah. Also für mich ist einfach, gut, wir driften so ein bisschen wieder ab, aber das ist jetzt gerade mal okay. Lesen ist für mich trotzdem irgendwas, das, also natürlich inspiriert es mich, aber es beruhigt mich und ich mache es immer auch vorm Schlafen. Also deswegen, es gibt Bücher, die, wenn die mir zu, also wirklich so Sachen wie, wenn die mir, der Text mir zu klein ist und meine Augen anstrengen, habe ich keinen Bock, das Buch zu lesen. Auch jetzt in dem Buch von Naval Ravikant, was eins der wenigen Bücher ist, was ich zum 2. Mal lese, ist, steht auch irgendwie, lese, was du liebst, bis du es liebst zu lesen. Spannend. Auch wieder so ein Moment, Buch zuklatschen, nachdenken, nicht schlafen können.
Ja, er sagt ja auch, Bücher sind nicht dazu da, zu Ende gelesen zu werden, sondern du nimmst etwas aus diesem Buch raus und ein Buch, was du gelesen hast, aber nicht in die Tat umgesetzt hast, ist auch ein verschwendetes Buch. Und wenn du es gelesen hast und sagst, okay, das macht aber keinen Sinn, in die Tat umzusetzen, hast du viel zu lange gelesen. Also Bücher wirklich als ein Tool zu verstehen, als ein Werkzeug, Dinge wirklich direkt umzusetzen, weil wenn du 100 Bücher gelesen hast und nichts davon angewendet hast, dann war es nur Zeitverschwendung.
Okay. Ich will genau hier und jetzt, ich will jetzt bei dem Thema Bücher bleiben, weil das andere Thema, was ich habe, das sparen wir uns fürs Sommerfest auf. Das will ich nämlich mit dir auf der Bühne mich streiten. Okay, Thema Bücher. Hatten wir wahrscheinlich schon in den letzten oder in den ersten 200 Folgen Bestseller-Show bestimmt mal. Sag mir mal jetzt direkt ad hoc 3 Bücher, wo du glaubst, die sind für einen FBA-Seller hilfreich. Kriegst du das hin aus dem Stegreif?
Für FBA-Seller?
Ja. Eins für Level 1, eins für Level 2, eins für Level 3.
Also.
Okay. Ich sag dir das erste Anti-Buch. Die 4-Stunden-Woche. Das liest jeder und denkt sich, Junge, ich brauche eine digitale Assistenz, damit ich nur 4 Stunden die Woche arbeite. Wahrscheinlich noch nicht den ersten Cent verdient Und eigentlich wäre es am besten, wenn diese Person die 400-Stunden-Woche vielleicht erstmal liest, wo auf jeder Seite steht, arbeite.
Das setzt ein falsches Bild in den Kopf, das Buch, ja. 4-Stunden-Woche. Das ist ein Idealbild, was man erreichen kann, wenn man möchte, aber für Anfänger demotivierend, glaube ich.
Mhm.
Also ich bin ja ein großer Fan von, du auch, Alex Hormozy. Das heißt, ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist, glaube ich, schon gute Angebote und Produkte bauen zu können. Und ich muss halt wirklich sagen, 100 Million Dollar Offers ist wirklich ein Banger. Also das ist eins der besten Bücher, die ich je gelesen habe. So vom, wenn du wirklich gar nichts über Marketing weißt, dann lies das auf jeden Fall.
Das okay, heißt, smart. Also du würdest sagen, für Level 1 Seller, ich meine im Endeffekt, diese Sachen wie technische Produktrecherche, ne, die Software benutzen, Import, Sourcing, die ganzen Sachen, die lernst du ja bei MC Eckers, bei uns im Level 1 Programm.
Fleißarbeit, ja.
Genau, Fleißarbeit. Also du würdest aber komplementär sonst ein Buch empfehlen, was dann doch so ein bisschen Marken- und Verkaufspsychologie lehrt, damit du ein besseres Produkt ausarbeitest.
Ja, ich glaube, so der Key zu erfolgreichem Unternehmertum ist ja Zielgruppenverständnis aufbauen und für diese Zielgruppe Produkte bauen, die einen perfekten Fit haben, aber auch eine perfekte Nachfrage haben. Und die Kunst dann ist natürlich auch es zu schaffen, das Angebot so zu formulieren, so zu konstruieren, dass es auch attraktiv auf die Zielgruppe wirkt und die das kaufen. Alex Hormozy sagt immer, make offers, people feel stupid saying no. Und das trifft perfekt auf den Punkt, was dieses Buch ist. Und im Endeffekt, das kannst du auf alles übertragen, ob das jetzt ein E-Commerce-Produkt ist, eine Dienstleistung, ein Service. Selbst wenn du, ja, egal was du machen willst.
Da habe ich aber noch mal kurz eine Meinung zu. Ich glaube, die habe ich mal bei irgendeinem Vortrag von Raoul Plickert aufgeschnappt. Es gibt aber auch das Gegenbeispiel zu make a offer, people feel stupid saying no. Wenn ein Angebot zu gut ist, dass es nicht realistisch ist, werden Menschen auch skeptisch. Also nach dem Motto, du bist hier, original Rolex, 99 Euro. Da wird es ja, wäre das eine originale Rolex, da wird sich ja dumm fühlen, da nicht ja zu sagen. Aber niemand würde dir das glauben. Weißt du? Also es gibt einen Grad, wo das Angebot zu gut wird.
Weißt du, was die Gegenmaßnahme von Hormozy ist? Garantien. Nee? Wenn du sagen würdest, ich garantiere dir, aber wenn du merkst, die ist nicht echt oder du bist nicht zufrieden, ein Jahr lang kannst du die zurückgeben, wann du willst, ohne irgendwas, dass ich Nein sagen kann. Vertraglich geregelt, mit Notar bestätigt. Dann würdest du es wahrscheinlich machen.
Mit Notar bestätigt, eine notariell beglaubigte Garantie.
Genau, ja. Dann würdest du es wahrscheinlich machen. Also im Endeffekt, das ist ja die Kunst, ein Angebot zu machen, was in allen Punkten so ist, dass keiner sagen kann, aber das ist doch, nee, es gibt nichts. Es ist wirklich ein Angebot, wo du dumm wärst, es nicht anzunehmen. Und das ist natürlich ein Idealbild, was nicht immer erreicht werden kann. Aber das bringt einen schon in eine gute Richtung, über Produkte nachzudenken, wie man sie gestaltet.
Okay. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch irgendwie bessere Beispiele habe, irgendwie Seth Godin, This is Marketing. Ey, Purple Cow.
Auch gutes Buch, ja.
Finde ich auch ein sehr unterhaltsames Buch. Ich muss sagen, die Bücher von Hormozy, der Inhalt ist gut. Ich habe aber nicht so viel Spaß, die zu lesen. Ich bin jemand, ich lese gerne, ja, ich will jetzt nicht sagen Geschichten, aber Seth Godin ist schon, der hat immer eine sehr ruhige Art und Weise, also es ist ja ein Buch, er redet ja nicht. Aber ich habe das Gefühl, das Buch ist auf eine ruhige Art und Weise geschrieben, wie er Sachen sehr bildlich erklärt, mit tollen Vergleichen und coolen Geschichten, die danach kommen. Mhm. Also im Grunde ist ja fast jedes Buch so aufgebaut, du hast eine Behauptung und dann machst du 1, 2, 3, 4 Geschichten, die deine Behauptung bestätigen, also Beispiele. Und ich muss sagen, es gibt Bücher, wo ich mir denke, okay, du hast eine Behauptung, dann kommt ein Beispiel, cool. Dann kommt Beispiel 2, wo ich mir denke, ich hab's verstanden. Dann kommt Beispiel 3, wo ich mir denke, Junge. Und dann denke ich mir, wenn Beispiel 4 kommt, entweder überspringe ich's oder ich lese ein anderes Buch. Aber Seth Godin hat immer, also bei ihm ist es so, Beispiel 1, oh mein Gott, ist das genial. Beispiel 2 ist, ich raste aus. Und Beispiel 3 ist, ich muss Mark per FaceTime anrufen, egal wie spät es ist.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist, Hormozy-Bücher sind für die Umsetzung praktisch gedacht.
Ja, das sind Workbooks irgendwie.
Und Seth Godin-Bücher sind zum Nachdenken gemacht. Und das ist was mich auch richtig fuchst, wenn jemand sagt, wenn ich jemandem ein Buch empfehle, Und der haut das in GPT rein und sagt, ja, ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß, was da drin steht, das passt schon. Dann denke ich mir, das ist nicht der Sinn des Buches. Der Sinn des Buches ist, das Buch zu lesen, währenddessen inspiriert zu werden und nachzudenken auf deinen Case. Und das kannst du nur, wenn du wirklich diese ganze Journey durchmachst, dieses ganze Feeling, diesen Vibe von diesem Buch mitnimmst und dir die Zeit gibst, drüber nachzudenken. Und nicht, wenn du den Prompt in GPT reinhaust und die 3 Key-Learnings rausziehst. Das bringt dir gar nichts, 0,0 gar nichts. Aber ganz kurz, um es fertig zu machen, was Sinn macht, ist, finde ich, in GPT vorher ein Buch abzufragen, was die Key-Learnings sind, dann zu entscheiden, sind diese Key-Learnings generell das, was ich möchte, und dann das Buch zu lesen, um sich inspirieren zu lassen, über das eigene Business nachzudenken.
Okay, direkt 2 Folgegedanken. Mein Gott, sind wir am Flowen. erstens, Alex Hormozis 100 Million Dollar Offers Buch. Mhm. Man könnte ja fast sagen, stell dir mal vor, es gibt ein Buch von Alex Hormozi, wo er das nur kurz erklärt und dann Geschichten dazu erzählt. Und wenn du das Buch bei ChatGPT reinpackst, bitte fasse mir dieses Buch in klar umsetzbare Handlungsaufforderung. Mhm. Dann hast du das Buch, was er rausgebracht hat.
Stimmt. GPT macht eigentlich das Workbook aus deinem Inspirationsbuch.
Das finde ich auch an sich ganz cool, wenn man irgendwie ein Buch erst gelesen hat und dann nochmal sagt, hey, okay, ich habe das Buch gelesen, ich finde es geil, kannst du mir vielleicht nochmal ein paar Anstöße geben, wie ich das jetzt besser umsetze. Ja. Aber eigentlich ist es ja auch, ich meine, es geht ja bei so einem Buch auch darum, klar, wie du sagst, man kann sich die Key-Learnings einfach rausschreiben lassen, aber es ist ja auch geil, bei so einem Buch zu verstehen, wie der Autor von A nach B kommt. Also diesen Erschaffungsprozess zu lesen, mitzumachen, zu begleiten und es danach selbst zu versuchen. Ich meine, so ist ja auch in der Universität, musst du ja auch, da lernst du ja nicht, also in manchen Fächern musst du sehr viel auswendig lernen, wenn es jetzt irgendwie medizinisch ist, aber häufig lernst du ja auch, einfach Sachen selber herzuleiten. Weil du kannst ja nicht immer alles einfach nur als gegeben nehmen. Die Fähigkeit ist es ja nicht, Sachen auswendig zu lernen. Die Fähigkeiten ist es, von Punkt A nach Punkt B zu kommen und die Route selber zu finden. Weil eine Karte lesen kann jeder, aber vielleicht einen Weg finden ohne eine Karte. Das ist eine Fähigkeit. Und die lernst du halt nur, wenn du das Buch auch mal wirklich liest und diesen Prozess verstehst.
Und deswegen kann man gute Bücher auch mehrmals lesen in verschiedenen Lebensphasen, weil du immer auf deine aktuelle Situation nachdenken kannst, reflektieren kannst und das Erzählte neu anwenden kannst. Es ist kein Auswendiglernbuch, es ist ein, ja, wie kann man das nennen? Eigentlich ja ein Inspirationsbuch, also ein Reflektierbuch eigentlich.
Okay, Level 2 Bücher. Level 1 ist von dir 100 Million Dollar Offers. Von mir ist es Purple Cow von Seth Godin. Mhm. Level 2.
Boah.
Jetzt wird's schwer, weil im Endeffekt ist das Level 2 ist ja sehr viel Launch und Repeat. Wobei, da werden wir uns bei der Live-Folge auf dem Sommerfest aber mal saftig drüber streiten. Mhm. Für mich kommt von Level 1 auf Level 2 der Wechsel von Produkt zu Portfolio.
Mhm. Mhm. Hast du ein Buch dafür?
Überlege ich gerade. Weil.
Also für Level 3 hätte ich eins.
The Dip von Seth Godin, sage ich jetzt wieder. Ich bleibe bei meinem Lieblingsautor. Mhm. Weil es ist halt, also das Buch von Seth Godin, The Dip, ist im Endeffekt einfach nur relativ, jetzt kurz zusammengefasst, du hast die ganze Zeit eine Aufwärtskurve, du lernst viel, bist motiviert, alles wird spannend und dann kommt so dieses erste Teil der Tränen, was halt übelst langweilig ist. Weil du musst einfach weitere Produkte machen, weitere Produkte, du wirst erste Herausforderungen bekommen, Sachen werden schief gehen und du hast so das Gefühl, boah, ich bin bis hierhin gekommen, aber es geht nicht weiter. Und da geht es so ein bisschen darum, wie man durch diesen Dip durchkommt, wie man mental stark bleibt, bei wann man sich entscheidet, auch mal etwas zu beenden und was Neues anzufangen oder wie man identifiziert, lohnt es sich jetzt weiterzumachen.
Mhm.
Ja, das wäre jetzt mein Call.
Für 3. Ich hätte jetzt tatsächlich für 3 einfach 2. Um weit. Ja, ich weiß, aber das war für 3, hast du gerade gesagt, hast du?
Nee, oder für 2.
Ach, für 2, okay.
Genau, weil ich finde, Level 2 ist so The Dip, da muss man echt ein bisschen stark bleiben. Oder nicht?
Mir fällt es echt schwer, für 2 eins zu finden. Ich muss mal kurz durch meinen Audible scrollen, ob ich da was gelesen habe, was dazu passt, aber.
Also Level 2 ist halt sehr viel machen. Das wäre jetzt, oh Gott, wie heißt denn der Macker aus den USA? Das ist auch so ein höchst roter Typ.
Zu welchem, also was von.
Der ist so, wenn alle. Der hat ein eigenes Flugzeug. Grant Cardone. Oh mein Gott.
Ah, Junge.
Alter, Grant Cardone. Der hat auch mal irgendwie so ein Buch geschrieben, irgendwie auch Limitless, Relentless, irgendwie so hieß das, keine Ahnung. Mhm. Wo er auch gesagt hat: Ja, eine Zeit lang haben die Leute irgendwie 10 Social Media Posts gemacht. Ich habe 100 am Tag gemacht. So nach dem Motto, ich habe einfach alle outworked. Ich habe mich gefragt, wenn ich 10 Leute am Tag anrufe, Cold Calling, wie viel kann ich erreichen? Ich habe 100 gemacht. Oder vielleicht bei manchen Leuten so, die das Gefühl haben, die finden kein Produkt. Ja, ich habe jeden Tag 5 Produkte recherchiert. Wie wäre es, wenn du mal jeden Tag 50 Produkte recherchierst? Mhm. Also einfach mal so dieses
Buch, glaube ich.
Was denn?
Der 10x-Rule hieß das Buch, glaube
ich. Genau, 10x-Rule. Und das andere hieß weiß ich nicht mehr. Aber da wäre vielleicht mal witzig, in dem Moment, wo es hart wird, dann mal so dieses 10x-Mindset mal kurz sich reinzuschrauben. Also gnadenlose Execution.
Ja. Ja, das finde ich gut. Also eigentlich dieses Launch and Repeat, durch den Dip durch, durchziehen, durchziehen, durchziehen.
Ja.
Das ist eigentlich Level 2. Und vielleicht so ein bisschen eine Prise von Perspektive und, was du gesagt hast, langfristiges Denken.
Geiler Buchtitel. Eine Prise von Perspektive.
Ja. Für 3 fällt es mir wesentlich einfacher tatsächlich.
Ja?
Also für 3 hätte ich entweder Stefan Mehrath, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Auch um so Unternehmensstruktur besser zu verstehen und deine Rolle als Unternehmer besser zu verstehen, wenn du diese Rolle möchtest, aber das kannst du ja nach dem Buch entscheiden. Und auf der anderen Seite könnte ich mir auch sowas vorstellen, wie so diese Naval-Radikant-Zusammenfassung, um einfach Weitsicht zu bekommen und generell so die Business-Langzeitvision zu hinterfragen oder einfach so ein bisschen drüber nachzudenken. Ich glaube, bei Level 3 ist sehr viel Nachdenken, Level 2 ist sehr viel Execution und Level 1 Learning, das haben wir schon öfter gesagt, glaube ich, im Podcast.
Ja. Ja, wie gesagt, ab 3 kommen ja auch einfach so viele Möglichkeiten, in die man sich entwickeln kann. Was ich noch hätte als Buch wäre, das fand ich krass inspirierend, ich glaube, das heißt How Brands Become Icons, also wie werden Marken zu Ikonen. Das ist schon natürlich sehr deep. Da geht's halt, das hatte ich, weiß ich noch damals vorgefühlt, 6 Jahren unsere Brandbuilding Mastermind. Aber es waren geile Beispiele, so Coca-Cola oder Corona. Auf meinem alten YouTube-Channel habe ich sogar Corona noch, wie Corona zur Marke wurde. Das ist einfach, da geht es wirklich ein bisschen tiefer darum, dass die riesengroßen Marken auch irgendwie mit den gesellschaftlichen Werten spielen, obwohl das eigentlich gar nichts mit einer Cola zu tun hat oder mit einem Corona-Bier. Also irgendwie so ein Bier dann mit dem mexikanischen Urlaub zu verbinden. Oder Coca-Cola Framing. Hat irgendwie den Vietnamkrieg genutzt. Aber da, finde ich, kommen so ein paar Learnings, wo man mal über den Tellerrand hinausblickt, was so die richtig großen Marken machen. Klar, es ist nicht relevant, wenn du jetzt 5 Produkte auf Amazon hast, aber es ist trotzdem sehr inspirierend, finde ich. Das bringt so ein bisschen Weitsicht und lässt sich nicht so klein denken. Und was ansonsten vielleicht auch ganz cool wäre, ich weiß nicht, ist das Atomic Habits? Wo man auch so ein bisschen lernt, wie Produkte Trigger erschaffen, so dieses Trigger, Repeat, Habit, bla bla bla.
Das ist, glaube ich, allgemein ein Buch, was jeder lesen sollte. Atomic Habits einfach, weil tatsächlich heute Morgen, Shoutout, ich habe den Proaktiv-Letter auch abonniert. Und ich glaube, Friedemann war es, der einen rausgeschickt hat und hat geschrieben, deine Gedanken werden zu Worten, deine Worte zu Handlungen, deine Handlungen zu Gewohnheiten und deine Gewohnheiten zu deinem Schicksal. Und je nachdem, was deine Gewohnheiten sind, das Atomic Habits, definierst du deinen Langzeit-Outcome. Und deswegen, das Buch ist dafür die absolute Bibel, wie man geile Routinen aufbauen kann.
Geil. Gut, dann würde ich sagen, mit unseren Buchempfehlungen sind wir fertig für die heutige Folge. Das nächste Thema machen wir dann live beim Sommerfest. Ja, wer Bock hat, mal mit Marc und mir über ein paar Bücher zu diskutieren, www.amsi-hackers.de. Dann können wir mal ein bisschen unterhalten. Schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht in den YouTube-Shownotes oder Spotify-Shownotes unterm Video, unterm Podcast. Könnt ihr auf den Link klicken, dann könnt ihr Marc oder mir einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken. Dann können wir uns mal ein bisschen austauschen, ein bisschen diskutieren. Wenn ihr mit Amazon FBA starten möchtet, wir haben ein Buch geschrieben, das Bestseller-Buch, kostet, glaube ich, einen Zehner. Sind 99 Schritte zum eigenen
Unternehmen. Hätten wir eigentlich als Stufe 1 empfehlen können.
Ja, okay, gut.
Aber Eigenwerbung ist da so ein bisschen, deswegen.
Ja. Oder wer Lust hat, sonst noch kostenlosen Content zu konsumieren, wir haben eine 99-teilige Amazon FBA Schritt-für-Schritt-Serie. Ich glaube, das ist einfach die ausführlichste Serie, die es im Internet gibt. Genau. Und in diesem Sinne freue ich mich, mit dir am Wochenende dich in München zu treffen auf dem AMSI-Hackers Sommerfest. An alle vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Macht's gut, ihr Lieben.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.